Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Kleine Schwester, du bist einfach unbeschreiblich. Großer Bruder, hält dich fest, beschützt und streichelt. Kleine Schwester, es gibt nichts, was wir nicht können. Kleine Schwester, großer Bruder.
Ob kleine Schwester oder großer Bruder oder umgekehrt, ob nur Schwestern oder nur Brüder, ob Zwillinge, Halbgeschwister oder Stiefgeschwister. Geschwister sind Bestandteil der Familie, in die man hineingeboren wird. Man kann sie sich nicht aussuchen. Und kaum eine Beziehung prägt unser Leben so nachhaltig wie die zu unseren Geschwistern. Lebenslange Verbundenheit, die Geschwisterbeziehung, ist Thema unserer heutigen Lebenszeit, zu der sie Dörte Hinrichs ganz herzlich begrüßt. Manchmal sind Geschwister die besten Freundinnen oder Freunde, die man sich denken kann. Gemeinsame Streiche, geteilte Geheimnisse, Vertrautheit und Verständnis prägen ihr Verhältnis. Manchmal sind Geschwisterbeziehungen aber auch problematisch. Neid, Missgunst, extreme Rivalität und das Buhlen um die Liebe der Eltern bergen großes Konfliktpotenzial zwischen Brüdern und Schwestern. Die Beziehung zu unseren Geschwistern verändert sich auch im Laufe unseres Lebens, prägt uns in allen Altersphasen und, was sie auch immer ist, die längste unseres Lebens. Wie sieht Ihre Beziehung zu Ihren Geschwistern aus? Welche Rituale und welche Tabus gibt es? Wie hat diese Beziehung Ihre anderen Beziehungen, Ihre eigene Familiengründung vielleicht Ihren weiteren Lebenslauf geprägt? Und falls Sie Einzelkind sind, bei welchen Gelegenheiten haben Sie das Gefühl, dass Ihnen Bruder oder Schwester fehlen? Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen, Ihre Erfahrungen und Anregungen zu dem Thema. Gerne auch anonym. Rufen Sie kostenfrei an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Unsere Gesprächspartner heute sind einmal Susan Sitzler. Sie ist Journalistin und Autorin des Buches Geschwister, die längste Beziehung des Lebens. Sie ist uns zugeschaltet in Berlin. Einen schönen guten Morgen, Frau Sitzler.
Guten Morgen.
Und in München begrüße ich Professor Hartmut Kasten, Psychologe und Familienforscher, Autor verschiedener Bücher über die Geschwisterbeziehung, Geschwister, Vorbilder, Rivalen, Vertraute. Herzlich willkommen, auch Herr Kasten.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Und im Laufe der Sendung werden wir auch noch sprechen mit dem Regisseur Michael Klier. Sein aktueller Kinofilm Idioten der Familie thematisiert die komplexe und komplizierte Beziehung unter Geschwistern. Welche Geschwistererfahrungen es so gibt, dazu hat sich mein Kollege Alfred Schmitz einmal umgehört.
Also ich habe zwei Geschwister. Ich habe sowohl eine Schwester als auch einen Bruder. Wir sehen uns regelmäßig zu Weihnachten oder Ostern und zu Geburtstagen schon mal, aber nicht so häufig. Probleme haben wir jetzt, wo wir älter sind, nicht mehr, aber früher als Jugendliche. Also ich zumindest mit meiner Schwester oder meine Schwester mit mir. Da war der Altersunterschied, glaube ich, zu groß. 5 Jahre und wir waren in einem Zimmer und das war nicht immer so einfach.
Ja, ist unterschiedlich. Innig bis nicht vorhanden. Also ich habe Geschwister, mit denen habe ich überhaupt keinen Kontakt. Ich habe Geschwister, die treffen wir zur Familienfeiern. Und ich habe auch Geschwister, mit denen ich dann über Sorgen und Nöte spreche.
Ich habe zwei Geschwister. Mich hat mal jemand gefragt, ob ich die Älteste bin. Das stimmt, ich bin die Älteste von uns dreien, weil ich so mir oft Sorgen gemacht habe, lange Zeit um meinen Bruder, weil der lange keine Partnerin gefunden hat und ich hatte auch das Gefühl, dass er so mit sich selbst Probleme hat. Wir kommen gut klar, aber es gibt so bestimmte Tabuthemen, die man besser nicht anschneidet. Mit meiner Schwester verstehe ich mich sehr gut, das ist eigentlich, würde ich sagen, eine meiner besten Freundinnen.
Ich habe zwei ältere Brüder, die sind 4 und 2 Jahre älter als ich. Man hat immer irgendwie Streit, wenn einer mal schlecht gelaunt ist. Und ich glaube, ich kann halt bestimmte Sachen mit einem besser machen als mit dem anderen. Aber insgesamt sehr gut.
Ich habe 5 Geschwister. Als Familie, gesamte Familie, haben wir uns gesehen im August. Da sind insgesamt meine Geschwister und die Enkelkinder. Wir waren 30 Personen. Wir haben eine Woche Urlaub zusammen gemacht. Wenn sich alle treffen, dann ist immer viel zu erzählen. Und das ist das Schönste, was es gibt.
Ja, Urlaub mit den Geschwistern, Traum oder Albtraum? Frau Sitzler, was würden Sie sagen?
Das hängt sehr von den Geschwistern ab. Für mich persönlich würde es, glaube ich, irgendwo dazwischen liegen. Wobei es ein bisschen mehr in Richtung Traum ginge, glaube ich.
Okay, Herr Kasten, für Sie?
Ja, jede Geschwisterbeziehung ist einzigartig. Und es gibt welche, die haben ihr Leben lang einen dicken Zoff miteinander. Und es gibt andere, die kommen in weitestgehende Harmonie miteinander aus. Das ist irgendwo auch ein bisschen schicksalhaft und natürlich auch abhängig von den Eltern. Die Eltern können in entscheidendem Maße mitbestimmen, was für eine Qualität zwischen ihren Kindern da heranwächst.
Ja, jetzt frage ich auch mal nach Ihren persönlichen Geschwisterbeziehungen. Herr Carsten, wie sieht das bei Ihnen aus?
Ich habe einen jüngeren Bruder, der hat sich aber von mir getrennt.
Das heißt, es gibt keinen Kontakt mehr?
Null Kontakt seit 10 Jahren. Und die ersten Jahre habe ich da wirklich gewaltig dran zu knabbern gehabt.
Ja.
Und ich versuche auch immer wieder Kontakt aufzunehmen, schreibe ihm Briefe und versuche ihn über E-Mails zu erreichen, auch indirekt über seine Ex-Schwägerin. Das klappt nicht. Der blockt einfach alles ab.
Ja, ein Phänomen, das wahrscheinlich gar nicht mal so selten unter Geschwistern ist. Frau Sitzler, wie sind Ihre Geschwistererfahrungen?
Die sind sehr vielfältig, weil ich sehr viele Geschwister habe. Ich habe insgesamt 6 Geschwister, bin aber nicht mit allen aufgewachsen, weil ich aus einer Patchwork-Familie komme. Ich habe eine ältere leibliche Schwester, also Vater und Mutter sind gleich. Die ist 10 Jahre älter als ich, also ein ziemlich großer Unterschied. Dann bin ich aufgewachsen mit 2 Stiefbrüdern. Die waren so 1 und 3 Jahre älter als ich. Und dann habe ich später mein Vater hat nochmal geheiratet und der hat dann nochmal Kinder bekommen. Meine Halbgeschwister, die sind jetzt so Anfang, Mitte 20. Und mit denen bin ich nicht aufgewachsen natürlich. Habe sie aber von Baby an gekannt und auch relativ nahe Beziehung zu ihnen gehabt. Insofern habe ich eigentlich das ganze Spektrum irgendwann gehabt.
Und das muss sie ja irgendwie auch motiviert haben, über Geschwister zu schreiben und in ihrem Buch ja auch die eigene Rolle als Schwester zu thematisieren.
Na, eher im Gegenteil. Also es war nicht meine Idee, das Buch. Ich wurde von Verlagsseite gefragt und habe zuerst abgelehnt, weil ich dachte, ich habe über Geschwister überhaupt gar nichts zu erzählen. Ich hatte eigentlich nicht gerne auch darüber nachgedacht, weil ich zu dem Zeitpunkt ein recht konflikthaftes Verhältnis mit meiner Elternschwester hatte und konnte auf Anhieb gar nicht sagen, wenn jemand jetzt gefragt hätte, wie viele Geschwister hast du, auf die Zahl 6 wäre ich erstmal gar nicht gekommen, weil die alle so zeitversetzt waren. Und eigentlich erst dann diese Auseinandersetzung mit dem Buch, wo ich mich dann doch drauf eingelassen habe, hat dann dazu geführt, dass ich so den Reichtum darin erkannt habe und dass sich auch so zu einer Geschichte zusammengefügt hat.
Worin sehen Sie den Reichtum?
Naja, es ist eine sehr komplexe und sehr tiefgehende Beziehung. Und es ist vor allen Dingen eine Beziehung, so merkwürdig sich das anhört, für die man nicht unbedingt arbeiten muss. Weil die sind da. Also ein Geschwister hat man, ob man es will oder nicht. Und natürlich beeinflusst man durch sein Verhalten und durch das Zusammensein, ob das eine gute und tiefe und sich entwickelnde, lebendige Beziehung bleibt. Aber auch wenn man keinen Kontakt hat, ist der andere trotzdem der Bruder oder die andere ist die Schwester. Und das alleine ist schon ein, würde ich sagen, eine sehr einzigartige Art der Beziehung. Dann ist es ein Mensch, der einen ja praktisch seit allerfrühester Kindheit in der Regel kennt, was auch nicht so selbstverständlich ist. Und vor allen Dingen, wenn man älter wird und vielleicht die Eltern nicht mehr da sind, oder man auch weggezogen ist und einfach so die Wurzeln von aus den frühen Jahren nicht mehr hat, so Schulkameraden oder so, dann sind das auch mehr und mehr auch Zeugen der eigenen Kindheit. Also Menschen, die einen wirklich schon als Kleinkind erlebt haben und in allen Entwicklungen auch vielleicht mehr oder weniger begleitet. Und das ist schon, finde ich, ein großer Beziehungsschatz.
Herr Carsten, würden Sie das auch sagen, die Begleitung durch Ihren Bruder, die Sie wahrscheinlich in der Kindheit auch hatten, ist das ein Schatz?
Das kam drauf an. Die Geschwister können füreinander die Hölle sein, können füreinander wirklich ein echter Schatz sein. Das ist von Einzelfall zu Einzelfall verschieden. Aber es gibt zum Glück schon seit 40, 50 Jahren eine Geschwisterforschung und an der habe ich sehr energisch teilgenommen. Und man kann schon eine Reihe von Essentials, von wesentlichen Merkmalen, die quasi immer da sind, zwischen Geschwistern herausdestillieren. A, schicksalhaft, man kann sie sich nicht aussuchen. B, sie sind lebenslang und man kann sie nicht beenden. Unterirdisch wirken sie weiter. Dann sind sie immer, und da lügt man sich in die Tasche, wenn man sich das nicht einzustehen bereit ist, ein Stückchen auch zwiespältig. Es gibt eine dunkle Seite, es gibt also diese Eifersucht und dieses phasenweise wirklich dann wie Hund und Katze sein. Und das erstmal zu akzeptieren und damit zu arbeiten. Und dann sind wir wirklich dabei, dass die Geschwisterbeziehung auch Arbeit ist. Gerade wenn man erwachsen geworden ist und vieles unter den Teppich gekehrt hat, dann ist es von großer Bedeutung, da mal hinzuschauen. Denn sonst werden die Dinge, die alltäglichen kleinen Nicklichkeiten, die man in der Kindheit und Jugend so gehabt hat und weggeschoben hat, plötzlich zu Beulen im Teppich. Und wenn man drauf tritt, ist es eine Tretmine und man steht vor den Trümmern der Beziehung.
Ja, das ist ein schönes Bild, kann man sich gut vorstellen.
Ja, und noch ergänzen möchte ich, es gibt sowas wie einen optimalen Altersabstand. Der ist immer wieder nachgewiesen worden. Ungefähr 3 Jahre Abstand zwischen großer Bruder und kleiner Schwester ist ideal. Auch als erstes Kind ein Bruder und als zweites eine Schwester scheint optimal zu sein. Denn diese Familienkonstellation, wohlgemerkt 2 Kinder, erster ein Bruder, zweiter eine Schwester, ist die scheidungsresistenteste Familie. Das ist schon verrückt. Aber irgendwo scheint das Geschlechtsrollenstereotyp da mitzuwirken. Ne? Der ältere Bruder, der die kleine Schwester an der Hand nimmt und dann so einführt in die Peer Group und ihr auch ein Stückchen weiterhilft, sie beschützt, betuddelt. Das ist alles perfekt.
Ist das die Wirklichkeit oder auch ein bisschen das Klischee, das, was man sich vielleicht als Eltern auch wünscht?
Das Wirklichkeit und Klischee sind irgendwo deckungsgleich. Wir haben das Klischee in unserem Rucksack. Wir tragen diese Stereotype in uns herum. Es gibt halt ein weibliches und ein männliches Geschlechtsrollenstereotyp, was sich auch in den Geschwisterbeziehungen auswirkt. Natürlich kann man es reflektieren. Und natürlich, wenn die kleine Schwester feststellt, dass sie da einen echten Macho hat als großen Bruder, der sich auch immer wieder in Position bringt, kann sie dann, wenn sie tough ist und wenn sie ein Stückchen da auch ein bisschen in die Kampfhaltung geht, die Geschwisterbeziehung verändern. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Geschwisterbeziehungen verändern sich ein Leben lang. Man kann auch gewisse Regelmäßigkeiten beschreiben. In der Kindheit und Jugend ist viel mehr Nähe als in den mittleren Erwachsenenabschnitten, wo die Geschwister unter Umständen sich auch geografisch voneinander entfernen, eigene Wege gehen, weil sie eben Beruf und eigene Partnerwahl dann so hierarchisch sich setteln im Leben. Alles das spielt eine Rolle und man kann sich dann aus den Augen verlieren oder nur noch ritualhaft Kontakte zu den Geschwistern unterhalten.
Frau Sitzler, ist es so bei Ihnen gewesen? Können Sie das bestätigen?
Nur sehr bedingt natürlich, weil diese klassische Geschwisterbeziehung, wie sie Herr Professor Kasten beschreibt, mit dem Bruder, der 3 Jahre älter ist, hatte ich natürlich nicht. In dieser ganzen Vielfalt von Geschwistern, diese Variante gab es nicht. Insofern ist es nicht, also entspricht es nicht dem Klischee, was ich erlebt habe. Trotzdem würde ich dem total beistimmen, weil mein Stiefbruder, den ich dann bekam, sozusagen mit 8, glaube ich, der dann 11 war, der hatte schon diese Rolle dann so ein bisschen eingenommen. Die war natürlich nicht so tief, wie wenn er mich seit Geburt gekannt hätte, aber so dieses Geschlechtsstereotyp, dass es halt so doch der ältere Bruder ist, der ein bisschen guckt auf die Jüngere, mit dem man aber auch dann Konflikte hat natürlich, sich kabbelt, aber gleichzeitig eben auch so einen Sparringspartner eigentlich hat, das hat sich absolut bewahrheitet. Also in diese Rollen haben wir uns dann auch beide eigentlich gerne gefügt.
Mal sehen, ob es unserem Hörer auch so ergangen ist. Herr Georg Dovermann aus Bonn ist jetzt in der Leitung. Schönen guten Morgen, Herr Dovermann.
Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Rheinland.
Herr Dovermann, welche Geschwistererfahrungen bringen Sie mit?
Also ich muss sagen, dass ich alle Einzelkinder nur bedauern kann. Es gibt nichts Schöneres, als viele Geschwister zu haben. Und wir haben bis heute im hohen Alter immer noch sehr guten Kontakt zusammen. Ich habe festgestellt in meinem Leben, dass alle Mehrlingskinder auch weniger Probleme in der Gruppe haben, besseres Sozialverhalten haben. Und ich muss sagen, ich komme mit allen Mehrlingskindern auch besser klar.
Wie ist denn Ihre Position in der Familie?
Meine was?
Ihre Position, sind Sie der Älteste, der Jüngste?
Nein, ich bin der Vorletzte. Und zwischen meinem jüngsten älteren Bruder und mir bestehen ungefähr 8 Jahre Unterschied. Und da kamen natürlich immer Sticheleien. Jetzt heute noch, ich hätte ihm damals ein Marzipanschwein weggegessen und so alles Mögliche. Das kommt irgendwann immer wieder so durch, aber das ist schön. Und meine älteren Geschwister mussten ja immer auf uns aufpassen, vor allem meine Schwester, die ist die Älteste, die hält den ganzen Laden zusammen und sorgt auch dafür, dass immer noch der Kontakt aufrecht bleibt. Die musste früher immer auf die Kinder aufpassen, was natürlich schlimm war für sie. Ne?
Hält sie Ihnen das noch vor, so ein bisschen?
Nö, das ist so Spaß. So. Also das ist, um Gottes Willen, wir haben nie Streit untereinander. Und also bis heute eigentlich nicht. Wir hängen uns zwar nicht auf der Pelle, aber ein Kontakt besteht immer da. Einer meiner Brüder wohnt in Amerika und trotzdem immer noch ein bisschen Kontakt. Ist natürlich heute auch einfach durch E-Mail und so weiter.
Ja, wunderbar, Herr Dovermann. Das klingt, als hätten Sie eine sehr innige Geschwisterbeziehung. Zu einigen
kann man sagen. Also ich höre ja rundherum, dass, wie gesagt, dass Leute ja wirklich Streit haben untereinander Einzelkinder, selbst wenn es in Patchwork-Familien sind und es sind nicht die leiblichen Geschwister, ist der Kontakt nicht so gut wie richtige Geschwister mit den ein und denselben Eltern.
Das müssen wir mal gucken, ob sich das so bewahrheitet in unserer Runde auch.
Einspruch.
Es gibt Einspruch, Herr Carsten, ja. Ich höre schon.
Also diese ewigen Vorurteile den Einzelkindern, ich finde das Wort einzeln, vereinzelt, einsam, was man da assoziiert, ich finde das Wort schon nicht gut. Das sind Kinder ohne Geschwister und die wachsen heutzutage in der Regel von klein auf, in der Krabbelgruppe geht das los, mit anderen Kindern auf. Und ich habe eine These, Kinder brauchen einander wie ein Lebenselixier. Wenn sie isoliert sind, Kaspar Hauser oder was da in der Geschichte beschrieben wird, kann das perniziös sein, kann das ganz von Argen sein und verderblich für die psychohygienische Gesundheit der Kinder. Aber das ist ja heute nicht der Fall. Wenn man genau hinschaut, sind Einzelkinder also ganz normale Kinder mit engen, geschwisterähnlichen Beziehungen, die sie sogar mehr hegen und pflegen, als die, die hineingeboren werden in eine große Geschwisterreihe. Und wo man am liebsten auch mal so phasenweise den kleinen Bruder, weil er ewig den gerade gebauten Turm zusammenstürzen lässt, mal so an die Wand hauen würde. Ich sehe das bei meinen Enkeln. Mein jüngster Enkel ist ein Jahr und der Ältere ist 3,5. Und die haben, gerade der Ältere, dem geht es manchmal gar nicht gut damit, dass immer der Kleine ihm an der Backe ist. Der Kleine bewundert ihn und krabbelt hinter ihm her. Aber für den Großen oft schwer zu ertragen.
Ja, das glaube ich. Herr Dovermann, haben Sie selber auch Kinder?
Nein, nicht, dass ich wüsste.
Okay, sonst hätte ich Sie gefragt, wie sich da das Geschwisterverhältnis ausgeprägt hat.
Wenn ich Kinder gehabt hätte, ich kann es leider aus gesundheitlichen Gründen, wenn ich Kinder gehabt hätte, hätten also mindestens 2 bis 3 sein müssen.
Okay, gut. Aber Sie haben Spaß an Ihren Geschwistern, ganz offensichtlich. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns angerufen haben und Ihre Erfahrungen geschildert haben. Frau Zitzler, wir haben jetzt eben gehört, also die Geschwistererfahrungen sind ganz unterschiedlich. Auch was kam ja gerade auf durch Herrn Dovermann, das Verhältnis zwischen leiblichen und Stiefgeschwistern. Sehen Sie da Unterschiede aus Ihrer persönlichen Erfahrung?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Unterschied. Und ich merke es besonders daran jetzt, wo ich auch Halbgeschwister habe. Also Stiefgeschwister, mit denen ich aufgewachsen bin. Das ist ja, häufig spielt das ja eine Rolle, ob man Geschwistergefühle entwickelt. Weiß man auch aus der Forschung, dass das Gefühl, das andere hängt immer im Wohnzimmer rum, wo ich auch bin, muss wohl mein Geschwister sein, ein bisschen salopp ausgedrückt, dass dieses Gefühl eine ganz große Rolle spielt und dass die Leiblichkeit nicht unbedingt erkennbar ist. Also dass man nicht irgendwie so ein automatischer Instinkt hat, wo man leibliches Geschwister erkennt. Tatsächlich ist es so, dass ich in der Zeit, wo ich selber noch ein Kind war oder eine Jugendliche und mit meinen Stiefbrüdern zusammen aufgewachsen bin, habe ich die als Brüder empfunden. Die Frage, ob die jetzt meine leiblichen Brüder waren, war für mich nachrangig. Als dann später, als ich selber schon erwachsen war, meine Halbgeschwister, die mit mir denselben Vater haben, geboren wurden, hatte ich sofort zu jedem von denen eine tatsächlich sehr starke Bindung empfunden, wie ich sie auch zu meiner leiblichen Schwester habe. Die unabhängig von Harmonie oder Nicht-Harmonie in der Beziehung ist, die einfach damit zu tun hat, dass eine gewisse Familienähnlichkeit besteht, auch wenn die nicht übermäßig groß ist. Aber es ist einfach so eine Art von Verbindung, die auf einer anderen Ebene stattfindet.
Über diese Verbindung wollen wir gleich nach den Nachrichten weiter diskutieren. Sie können uns noch anrufen unter 00800 446 44 64 oder uns eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de zum Thema lebenslange Verbundenheit, die Geschwisterbeziehung. Lebenslange Verbundenheit, die Geschwisterbeziehung beschäftigt uns weiterhin in der Lebenszeit. Und auch Ihre Erfahrungen als Bruder oder Schwester sind gefragt. Wie eng ist Ihr Verhältnis? Wie hat es sich im Laufe Ihres Lebens entwickelt? Rufen Sie uns an. Wir sind gespannt auf Ihre Fragen auch zum Thema, Ihre Anmerkungen. Die kostenlose Telefonnummer lautet 00800 4464 4464, oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, gegebenenfalls auch mit Ihrer Telefonnummer, falls wir Sie zurückrufen dürfen, und auf Wunsch geht das natürlich auch anonym. Idioten der Familie, so lautet der Titel eines aktuellen Films, der ganz wunderbar zu unserem heutigen Lebenszeitthema passt. Hier ein kleiner Ausschnitt.
Es war ein Fehler, dass du dich auf den Jazz geworfen hast. In Deutschland kannst du nur mit Klassik was werden, nicht mit Jazz.
Papa hat ja nur dir zugetraut, das väterliche musikalische Erbe anzutreten.
Weil du auch nie die nötige Disziplin dafür aufgebracht hast, das Ganze durchzuhalten. Deswegen hast du auch nie Karriere gemacht.
Weder du noch er habt je begriffen, dass mir Karriere am Arsch vorbeigeht.
Oh, das glaube ich dir nicht. Wieso sollte man nicht erfolgreich sein wollen?
Ja, am Telefon in Hamburg begrüße ich jetzt Michael Klier, der dort bei den Filmfestspielen zu Gast ist. Einen schönen guten Morgen, Herr Klier.
Guten Morgen.
Herr Klier, in dieser Szene Ihres Films Idioten der Familie kommt die Rivalität von zwei Brüdern ganz gut zum Ausdruck. Und ich kann mir vorstellen, viele haben sich da möglicherweise wiedererkannt. Was macht für Sie persönlich die Geschwisterbeziehung so spannend, dass Sie ihm einen Film gewidmet haben?
Das ist natürlich eine alte Frage. Im Grunde gibt es diese Frage schon sehr lange. Kain und Abel waren schon Rivalen, wenn man das mal so formulieren will. Aber natürlich ist das immer interessant, weil Geschwister entwickeln sich ja nie gleichmäßig oder haben nie sozusagen gleiche Intentionen oder Ziele, sondern ab einem gewissen Alter entwickeln sich Geschwister unter Umständen sehr ungleich. Und diese Thematik war auch in meiner Familie oder mit meinen Geschwistern ein Thema, weil der eine Bruder halt ein sehr erfolgreicher Musiker geworden ist und der andere zwar auch ein sehr guter Musiker ist, aber nicht erfolgreich, weil er halt ein Jazzmusiker geworden ist. Und Jazzmusiker können von ihrer Arbeit oder von ihrem Tun nicht leben. Und das war so der Grundgedanke hinter dieser ganzen Geschichte, weil es mich interessiert hat, so zwei Brüder, die eigentlich das Gleiche tun, aber ungleiche Erfolgsaussichten haben oder Chancen haben.
Ja, vielleicht erzählen wir auch noch mal kurz, worum es in dem Film geht. Da sind ja insgesamt 5 Geschwister, die da auftreten.
Ja, also das sind 3 Brüder und 2 Schwestern. Und die 3 Brüder sind alle schon lange weg von der Familie. Und es gibt eine behinderte Schwester und die älteste Schwester, um die 40. Die hat sich um die 10 Jahre um die jüngere Schwester zu Hause gekümmert, in einem kleinen Häuschen am Rande Berlins, und dafür ihre Karriere geopfert als Malerin, als Künstlerin. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo sie das nicht mehr weitermachen will und die Brüder ins Haus bittet, zu einem Wochenende, zu einem langen. Und da gibt es sozusagen dann die Frage, was machen wir jetzt mit unserer Schwester? Bringen wir sie in ein Heim oder nimmt sie jemand und kümmert sich jemand um sie weiterhin, so wie ich das 10 Jahre gemacht habe, wie die Schwester halt. Und daraus entsteht dann ein großes Konfliktpotenzial, was viele ungeklärte Probleme und alte Wunden wieder aufreißt und zu der Frage führt, was macht man eigentlich mit jemand, der nicht alleine entscheiden kann.
Eine Erfahrung, die Sie auch selber kennen aus der Familie?
Ja, ein bisschen, aber nur ein bisschen, weil wir hatten diese Problematik nicht in der Konsequenz oder so, sondern wir haben nie entscheiden müssen oder so, weil das war nicht der Fall. Also wir mussten nicht entscheiden, ob unsere Schwester in ein Heim muss oder nicht. Sie lebt da schon 30 Jahre und das wäre gar nicht anders machbar.
Vielleicht gebe ich das mal weiter, diese Erfahrung. Herr Kasten, es gibt ja Familien, da sind Geschwister behindert oder krank, die natürlich eine ganz andere Familiendynamik auslösen. Was verändert sich dadurch?
Verändert ist, also das ist eine schwierige Frage, weil natürlich kann man es nie so genau definieren, das Verhältnis von den einzelnen Geschwistern zu jemand, der also schwächlicher ist oder nicht so, also der nicht gesund ist oder so. Also die Bereitschaft zu helfen, das ist ja ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Die Frage, wie egoistisch ist jemand oder wie überindividualisiert ist jemand, ja? Also wie ist jemand bereit, egal in welcher gesellschaftlichen Position er ist oder ob er ärmlich oder wohlhabend ist, wie ist jemand bereit, sich um andere Schwächere in der Gesellschaft zu kümmern? Das ist ja eine große Frage, die sich immer mehr stellt, weil es gibt ja auch viele Familien, wo die Frage sich stellt, was machen wir mit unseren Eltern, wenn die älter werden? Ja, da genau. Bleiben die bei uns oder kümmern wir uns um die? Wohnen die allein oder müssen die in ein Heim? Und diese Frage beschäftigt ja inzwischen einen großen Teil unserer Gesellschaft. Und die Flüchtlingsfrage ist auch so eine Frage. Will man sich um fremde Leute kümmern oder soll der Staat das alles übernehmen? Das ist ja so, das Denken ist ja dann so, der Staat kann das alles machen oder muss das machen. Der muss sich dann eben auch um Behinderte kümmern oder um Flüchtlinge. Und der Einzelne ist, also ich könnte das schlecht einschätzen, wie weit der Einzelne heute bereit ist, anderen wirklich zu helfen, die schwächer sind.
Herr Klier, ich möchte diese Frage mal weitergeben in unserer Runde an Herrn Kasten als Entwicklungspsychologen und Familienforscher. Diese Situation, Verantwortung zu übernehmen für Geschwister, wir hatten das vorhin gesagt, das ist oft der ältere Bruder vielleicht für die jüngeren Geschwister oder die älteste Schwester für die jüngeren Geschwister, aber auch über die Schwächeren, die vielleicht nicht nur aus dieser Rolle irgendwann rauswachsen. Wie verändert sich das Verhältnis?
Also das ist eigentlich ein Thema für eine eigene Sendung. Kinder, sicher Geschwister auch. Mit behinderten Geschwistern. Da kann man auch nur in aller, also so quasi holzschnittartig vereinfacht Folgendes sagen. Eine größere Geschwisterreihe ist eher in der Lage, das zu kompensieren und ein Stückchen auch sich gegenseitig zu stützen bei der Unterstützung des behinderten Kindes. Es gibt aber tragische Konstellationen, wo quasi die anderen Kinder sowas wie eine verkürzte Kindheit erleben, weil sie so als Co-Therapeuten, als Betreuer ihres behinderten Geschwisters von Anfang an eingesetzt werden von Seiten der Eltern und des sozialen Umfeldes. Das wird einfach erwartet. Das ist das Verrückte. Es gibt eigentlich keine legislativen, vom Gesetzgeber wirklich niedergeschriebenen Regeln für den Umgang zum Beispiel mit einem behinderten Geschwister. Aber es wird erwartet, ungeschrieben, dass Geschwister füreinander gefälligst da zu sein haben und sich dann unterstützen. Ja, wenn aber eines ausbüchst und sagt, ich mache das nicht mit, ich halte das nicht aus, ich kriege das mit meiner Entwicklung nicht gebacken und dann wirklich mit 14 Jahren das Elternhaus verlässt auf der Flucht, dann empört sich das Elternhaus und dann empören sich auch die Angehörigen im nahen Umfeld und sagen, das geht doch nicht, er muss doch die Verantwortung übernehmen.
Frau Sitzler, es gibt also schon bestimmte Formen auch der Verantwortung, die man unter Geschwistern so erlebt, spürt, vielleicht auch als Last empfindet?
Ja, ich glaube, diese Verantwortung hat ganz stark damit zu tun, dass man halt mit Geschwistern eine Rolle lernt. Und in der Regel ist es halt die erste Rolle im Leben, so in einem sozialen Gefüge oder in so einem Mikrogefüge der Familie. Das Klischee, was wir vorhin hatten, dass das älteste Geschwister, es muss nicht unbedingt der Bruder sein, sozusagen auf die Jüngeren aufpasst, die auch ein bisschen beschützt und führt etc. Der Hörer, der vorhin angerufen hat und gesagt hat, die älteste Schwester, die ihr Leben lang ihre Familie, also die Geschwister zusammenhält und immer wieder zusammentrommelt, das sind natürlich so Rollen, in die man reinwächst und wenn die dem eigenen Charakter, den ja jeder Mensch von Geburt an sozusagen mitbringt und dann im Laufe des Lebens entwickelt, wenn das zusammenpasst, wenn das ein Mensch ist, der tatsächlich auch Lust an dieser Verantwortung hat, ist das natürlich wunderbar. Wenn es aber ein Mensch ist, der damit nicht gut zurechtkommt, der vielleicht ein ganz großes Individualitätsbedürfnis hat, dann aber noch drei Geschwister am Hacken und eins davon vielleicht noch, jetzt auch wieder sehr salopp gesagt, vielleicht noch mit noch größeren Bedürfnissen, dann ist das natürlich schon, kommt irgendwann im Leben wahrscheinlich der Punkt, wo man sagt, entweder werde ich jetzt krank, ich mache mit, ich füge mich sozusagen dieser Familienlogik, mache mit, nehme diese Verantwortung an oder trage sie weiter, oder ich muss mich daraus ein Stück weit befreien.
Das ist ja auch das, was in dem Film bei Ihnen, Herr Klier, zum Ausdruck kommt, bei der größeren Schwester, die sich jahrelang um die Jüngere gekümmert hat, die irgendwann einmal in einer Szene sagt, ich will mich selbst mal mit anderen Augen sehen. Das heißt also, man hat feste Rollen, die vorgegeben sind und vielleicht auch ein lebenslang bleiben. Das ist die Verantwortungsvolle, das ist der etwas Ausgeflippte in der Familie, dass der oder diese Person trägt das Erbe der Eltern fort und das bleibt so?
Ist das eine Frage an mich?
Ja, an Sie, Herr Kier.
Okay. Das kann ich nicht sagen, ob das so bleibt, weil die Biografien der einzelnen Figuren oder der einzelnen Geschwister sind ja sehr verschieden, wie ich schon vorhin sagte. Man muss mit bedenken, die haben auch Konflikte, vielleicht haben die Beziehungen oder Kinder und haben ihr eigenes Leben und dann entwickelt sich das auseinander. Und gleichzeitig gibt es aber so einen Mythos von der Familie, wo man sich absolut moralisch verpflichtet fühlt und auch ein schlechtes Gewissen hat, wenn man diese Verpflichtung nicht erfüllt. Also wenn man sich kümmern muss und von Amts wegen, zum Beispiel bin ich Betreuer meiner Schwester schon sehr lange und ich fühle mich auch immer wieder ein bisschen unter Druck gesetzt und im Augenblick ist es so gelagert, dass die Betreuer immer mehr Tätigkeiten übernehmen müssen, die früher Ämter ausgeübt haben und die früher von irgendwelchen Verwaltungen geklärt wurden oder selbst von diesen Heimen, was ein wunderbares Heim ist, aber eben delegiert werden an den Betreuer und plötzlich wird daraus ein richtiger Job, der Zeit kostet, ja. Und diese und trotzdem macht man das eben und sagt nicht, ich fühle mich jetzt überfordert oder ich will das nicht mehr machen, sondern man macht es, weil man sich selbst gegenüber oder den toten Eltern gegenüber moralisch verpflichtet fühlt und gleichzeitig auch die Familie zusammenhalten will. Also das ist zum Beispiel auch meine Funktion oder meine Art von Familienverständnis, dass ich die alle irgendwie immer wieder zusammenhalten möchte, ja, weil ich habe so ein für mich ist der Familienbegriff ein positiver Begriff in erster Linie und gleichzeitig ist er auch, es ist etwas, was geblieben ist in dieser Gesellschaft, die so durcheinander ist und die so extrem individualisiert ist, was ich eben einen großen Schwachpunkt der westlichen Zivilisation halte, ja.
An dieser Stelle würde ich gerne Frau Katrin Böttcher einbeziehen in die Diskussion, die uns aus Berlin anruft. Schönen guten Morgen, Frau Böttcher. Frau Böttcher, können Sie mich hören? Ja, ich lese gerade,
ja, Sie
selber sind Einzelkind. Haben Sie
Nein, meine Mutter. Meine Mutter war Einzelkind.
Ah, okay, ja.
Und die hat uns immer sehr, also ich habe eine Schwester, die ist ein Jahr jünger und wir haben ein sehr enges Verhältnis. Klar, bei einem Jahr ist man ja fast wie Zwilling. Aber meine Mutter, weiß ich, hat immer, wenn wir uns über sowas unterhalten haben, gesagt, dass sie darunter gelitten hat, keine Geschwister gehabt zu haben, weil sie musste sich ja immer Freunde suchen. Sie musste ja immer kompromissbereit sein. Auch sie ist unheimlich sozial bis heute und sehr anpassungsfähig. Und das ist zum Teil aber auch daraus resultierend, dass sie eben keine Geschwister hatte. Sie hatte niemanden, der immer zu ihr stand, wie Geschwister das gegenüber anderen ja dann tun. Und darum, finde ich, stimmt es nicht mit diesem verzogenen Einzelkind, was man ja öfter mal hört, da sage ich immer, nee, also das muss überhaupt nicht so sein. Im Gegenteil, die sind ja eigentlich schwächer, weil denen fehlt ja Rückhalt.
Mhm. Ja. Und Sie selber sind ja nur mit einer ein Jahr älteren Schwester groß geworden?
Jüngeren
Schwester.
Jünger.
Genau. Sie, entspricht das diesem Klischee, was man so sagt, Sie haben sich verantwortlich für die kleine Schwester gefühlt oder haben Sie mehr als Konkurrentin erlebt?
Also ich nicht. Ich bin halt so überhaupt nicht mit Ehrgeiz gesegnet. Insofern meine Schwester, die da durchaus immer versucht, die ist auch immer sehr, sehr gut. Die hat immer alles eins in der Schule. Also sie war immer sehr, sehr gut. Und wir haben auch diese Phasen so durchgemacht. Wir waren sehr eng früher als Kinder, konnten nicht mal alleine im Zimmer schlafen. Haben uns dann so ein bisschen, wie das gesagt wurde, in den 30ern aus den Augen verloren, zogen auch entsprechend weiter weg. Also ich bin dann weiter weggezogen. Und jetzt arbeiten wir sogar zusammen wieder. Also sind jetzt wieder sehr eng. Und meine Kinder, ich habe auch zwei Töchter, die sind 3,5 Jahre auseinander und die haben diese Phasen auch so. Das finde ich immer sehr spannend zu sehen, dass das auch so stimmt. Die sind jetzt auch schon Mitte 20 und da sehe ich so viel Parallelen im Verhältnis zueinander, was da gerade auch beschrieben wurde. Das ist eigentlich faszinierend.
Ja, danke für diese Schilderung auf jeden Fall. Diese enge, dieses finde ich auch, können wir auch gerne nochmal in diese Runde bringen. Also dieses enge Familienverhältnis und die Veränderung. Es gibt ja mal dieses berühmte Entthronungstrauma, von dem man spricht. Also sprich, das erste Kind hat erst den Luxus, die volle Aufmerksamkeit der Eltern zu genießen und dann kommt da dieser Nebenbuhler oder diese Nebenbuhlerin auf der Welt. Ist das wirklich so? Es muss ja nicht immer so sein, Herr Carsten, wie wir eben gehört haben.
Wenn der Altersabstand so eng ist, also ein Jahr und darunter, dann ist eigentlich in schöner Regelmäßigkeit zu beobachten, dass viel, viel in den ersten Jahren an Spannungen. Die sind wie Hund und Katze. Und die Eltern, gerade die Mütter, die ja meist die Hauptverantwortung tragen, müssen also sich ganz gewaltig engagieren, um das einigermaßen so in Richtung Harmonie immer wieder zurückzubewegen. Aber es ist halt so, Geschwister kommen auf die Welt und vergleichen sich automatisch miteinander. Dieses sich miteinander vergleichen ist archaisch. Das gibt es in jeder Kultur und in Kulturen, in denen Geschwisterrivalität verpönt ist, sogar sanktioniert wird, findet dieses Vergleichen trotzdem statt. Das heißt, dieses archaische Moment zu gucken, ja, der ist ja so ähnlich wie ich, der auch die Gruppe der Cousins und Cousinen, die also nur zweiten Grades verwandt sind, werden da einbezogen. Man vergleicht sich. Man vergleicht sich nicht nur in Konkurrenz und Leistung und Vergleichskulturen wie der unseren, sondern auch in Stammesgesellschaften. Was ganz, ganz tief Wurzelndes. Und das ist bei altersmäßig eng und dann noch gleichgeschlechtlichen Geschwistern extrem ausgeprägt.
Mal sehen, was Emil dazu sagt. Der ist 11 Jahre alt und ruft uns aus Heidelberg an. Schönen guten Morgen, Emil.
Ja, hallo. Also, ich würde dazu sagen, ich habe ja auch einen großen Bruder, der ist 4 Jahre älter als ich. Und manchmal streiten wir uns schon. Aber eigentlich ist es so, dass wir uns dann immer nach einer Zeit wieder verstehen. Und eigentlich ist es nur selten so, dass man dann so lange sich nicht so versteht.
Habt ihr denn auch Phasen gehabt, wo ihr euch länger mal nicht gut verstanden habt? Oder wo du sagst, oh, das vergesse ich so meinem Bruder nicht?
Nö, eigentlich nicht. Eigentlich war immer alles recht schnell wieder geklärt.
Das heißt, ihr habt ein gutes Verhältnis?
Ja. Und ich glaube, auch bei den meisten Leuten ist es so, dass es natürlich öfters mal Streits wieder gibt, aber dass es meistens so ist, dass alles wieder ins Lot kommt.
Seid ihr euch denn sehr ähnlich, du und dein Bruder?
Eigentlich, also teilweise, manchmal haben wir recht ähnliche Maroden, aber eigentlich nicht.
Also hat jeder so seinen Platz gefunden. Also der eine ist so, hat diese Stärken und du hast andere Stärken.
Ja. So ist es eigentlich.
Ja, gut. Danke für deinen Anruf, Emil. Vielleicht. Ja. Oder willst du uns noch was mitgeben, was du vielleicht anderen Geschwistern sagen kannst? Was muss man dafür tun, um so ein gutes Geschwisterverhältnis zu haben, wie ihr es offensichtlich habt?
Na, eigentlich muss man sich immer nach dem Streit mit dem Geschwister, also mit dem anderen Geschwister, aussprechen und den Streit ganz aufklären, damit alles wieder richtig ist.
Gut. Ich danke dir, Emil, und du kriegst auch hier die Zustimmung unserer Gäste.
Ja, aber wirklich.
Unbedingt.
Er kriegt einen Orden.
Ja. Frau Sitzer, haben Sie das immer geschafft, sich schnell mit den Geschwistern wieder zu versöhnen?
Also in der Jugend oder Kindheit eben mit den Brüdern ja, eigentlich schon. Das waren halt so die üblichen Kabeleien, aber man braucht ja den anderen dann auch wieder. Und deswegen ist es einfach auch total ineffizient, wenn man dann wochenlang nicht mehr miteinander redet sozusagen, weil man ja dann so, das ist eben die Person, mit der man halt auch sonst sich unterhält oder Spaß hat oder irgendwas mal spielen kann oder so nicht mehr hat. Deswegen auf jeden Fall. Mit meiner Elternschwester, mit der ich eben auch nur zum Teil aufgewachsen bin, weil sie 10 Jahre älter ist, war das ein anderer und komplexerer Prozess. Also das ging dann ziemlich in die Tiefe, da ging es auch um Rollen, da musste über ziemlich viele Jahre auch immer wieder Dinge bereinigt, Dinge besprochen, auch geguckt, wie ist die Perspektive der anderen berechtigt. Also weil man ja ganz oft ein Ereignis aus der Familie oder irgendwelche Konfliktereignisse, jeder denkt, er hat Recht und kann überhaupt nicht verstehen, dass der andere das vielleicht komplett anders sieht und genauso Recht hat. Und ganz viele dieser Geschwisterkonflikte im Erwachsenenalter kommen ja daraus, dass man einfach denkt, es ist doch augenfällig, dass ich benachteiligt wurde. Und die andere Person sagt, nein, ist nicht so. Und dieser Prozess im Erwachsenenalter, der dauert etwas länger als das Versöhnen im Kinder- oder Jugendalter. Mhm. Ist aber genauso lohnend.
Mhm. Herr Klier, in Ihrem Film, da sieht man ja auch, dass diese Rollen, die aus seit Kindertagen bestehen, auch im mittleren Erwachsenenalter doch noch sehr stark sind und man sich aus diesen Rollen gar nicht so richtig rausbewegen kann. Wie kommt es, dass es vielleicht doch mal aufbrechen kann, dass man sich doch wieder näher kommt?
Also erstmal erfordert das eine gewisse Reife, menschliche Reife. Und die Frage ist, wie ist jemand zwischen seinem 15., 16. Lebensjahr bis zum Mitte 30 oder 40 gereift? Wie ist er erwachsen geworden? Wann? Unsere Gesellschaft ist ja eine Gesellschaft, die sich sehr schwer tut mit Erwachsenwerden, weil die Jugendkultur eine große Rolle spielt heute, weil es gibt ja so eine Art Jugendwahn, wo man glaubt, dass die Jugend halt die wichtigste Phase inzwischen im Leben ist. Und das wird ja oft in allen Medien und in verschiedenen Bereichen wird es ja auch forciert. Und dann ist es schwer, sozusagen diese kindlichen Verhaltensweisen zu transformieren oder in reifere zu umzuwandeln. Und diese Art von Hindernis, wenn man das so sagen will, macht es manchmal schwer. Aber auf der anderen Seite ist aber diese, wie man früher als Kind war, ist ja auch eine Qualität. Und mit den Geschwistern kann man das unter Umständen wieder ausleben. Und dann findet man auch schneller wieder einen Zugang, wenn man sich lange nicht gesehen hat. Und dann erinnert man sich sehr schnell, man hat das und jenes gemacht oder Fußball gespielt, die Brüder oder selbst die Schwestern. Und man greift einfach auf solche Sachen zurück und dann plötzlich weiß man, aha, das war so, und man ist wieder entspannt. Also, und natürlich, wenn man ein gewisses Bewusstsein hat über, wenn man sich bestimmte Fragen stellt und bewusst ist, man muss sich ja auch bewusst sein über sich selbst, wie man ist, wie man auf andere wirkt und so. Wenn man das nicht hat, dann wiederholt man immer wieder die gleichen Konflikte oder Muster und das geht dann von, weiß ich, 20 bis 80 oder sonst was. Das kann man ja beobachten, dass die Leute, Geschwister eben immer wieder die gleichen Probleme wiederkäuen, weil sie nicht wirklich gelöst haben. Und gelöst heißt, dass man sich mit solchen Fragen auch beschäftigt und also psychologischen Fragen meinetwegen und Fragen wie, was bedeutet, wenn man mental oder seelisch verletzt worden ist und was heißt es, etwas zu bearbeiten oder aufzuarbeiten, das ist ja ein innerer Prozess, den man als Mensch machen muss. Und der geht nur, wenn man ein Bewusstsein davon hat. Wenn man kein Bewusstsein davon hat, hält man das für einen Charakter. Und dann sagen die Leute oft, ach, ich kann mich nicht ändern oder der Mensch kann sich nicht ändern. Das ist dann so ein Statement, wo man damit sagen will, dass man sich nicht ändern will.
Das heißt, wir können durchaus alte Muster überwinden und auch als Erwachsene uns neu begegnen?
Ja klar, also sonst, wenn wir das nicht könnten, würden wir noch auf den Bäumen sitzen, im Urwald oder wo. Also das ist immer so eine klassische Diskussion, weil es gibt ja viele Verfechter, die sagen, wie ich schon sagte, den Charakter kann man nicht ändern, aber natürlich kann man den ändern und der ändert sich ja auch. Man macht ja eine Entwicklung durch zu einem erwachsenen Menschen und auch die Menschheit hat ja eine Entwicklung durchgemacht. Also kann man das, klar, man kann in eine Therapie gehen, man kann ein Coaching machen oder man kann Bücher lesen und dann sich sozusagen selber nicht therapieren, würde ich jetzt nicht sagen, aber man kann selber Probleme auflisten und dann sagen, okay, das muss ich jetzt wirklich ändern, ja? Und dann geht es auch. Und das ist natürlich ein Prozess, der von beiden Seiten dann geführt werden muss. Und wenn man sehr gut ist, also wenn man eine gute Art hat, dann kann man auch sagen wir mal, was öffnen beim anderen.
Etwas, was Sie auch persönlich kennen?
Ja, klar.
Auch im Umgang mit Ihren Geschwistern.
Das ist ja, das muss man ja machen. Also ein Mensch, der keine Entwicklung macht, das ist schon sehr, sehr komisch, aber das gibt es. Aber dann muss man auch wieder unterscheiden. Es gibt ja soziale Unterschiede. Es gibt sozusagen die Arbeiterschicht oder das, was man, also kann man heute vielleicht gar nicht mehr so nennen, dann gibt es die Mittelschicht und dann gibt es das Bürgertum und die Erziehungsprozesse sind in den Schichten enorm verschieden, ja, und die Bereitschaft, Konflikte zu lösen oder die Fähigkeit, Konflikte zu lösen, sind in diesen einzelnen Schichten auch verschieden. Also in der bürgerlichen Schicht hat man andere Werte und vermittelt die anders und vermittelt die sozusagen, versucht die über einen konfliktlosen Prozess zu entwickeln und in Arbeiterschichten oder in prekären Schichten gibt es eben starke Konflikte und die meisten kommen auch selber nicht mehr klar und brauchen dann Hilfe von außen und fallen immer wieder ins gleiche Loch.
Ja. Unsere Zeit rennt davon. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und uns über Ihren aktuellen Film Idioten der Familie Einblick in die Geschwisterdynamik gegeben haben. Und gleich nach den Nachrichten hören wir uns wieder zum Thema lebenslange Verbundenheit, die Geschwisterbeziehung. Lebenslange Verbundenheit, die Geschwisterbeziehung ist noch bis 11.30 Uhr das Thema unserer heutigen Lebenszeit. Darüber diskutieren wir weiter mit Susan Sitzler, Journalistin und Autorin des Buchs Geschwister, die längste Beziehung des Lebens, und mit Professor Hartmut Kasten, Psychologe und Familienforscher, der über die Geschwisterbeziehung geschrieben hat, über Geschwister, Vorbilder, Rivalen, Vertraute. All diese Facetten können Geschwisterbeziehungen ja haben und davon haben wir auch schon einiges gehört. Weiterhin sind wir aber interessiert auch an Ihren persönlichen Geschwistererfahrungen. Wie haben die sich entwickelt und Sie geprägt? Welchen Kontakt haben Sie heute? Haben Sie bestimmte Rituale? Rufen Sie uns weiterhin kostenlos an unter folgender Telefonnummer 00800 4464 4464, oder schreiben Sie eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Da können Sie auch Ihre Telefonnummer hinterlassen, wenn Sie einen Rückruf wünschen. Ein Psychologe hat einmal gesagt, Geschwister, das sei das Forschungslabor für das ganze Leben. Frau Sitzler, würden Sie das auch unterschreiben?
Also ich forsche selber nicht, sondern lebe vorwiegend, würde das aber zu einem Teil durchaus unterschreiben, doch, weil es ein Thema ist. Die sind ja, sehr oft sind die Geschwister ja auch so im toten Winkel des eigenen Alltags. Man ist so fokussiert eher auf vielleicht seinen Partner, seine Partnerin, seine eigenen Kinder, seine Freunde, seine Arbeit etc. Und Geschwister, die laufen oft so mit. Ich habe das häufig in einer Auseinandersetzung, als ich das Buch geschrieben habe, gemerkt, dass wenn man so mit Leuten gesprochen hat, gesagt, wie läuft's mit deinen Geschwistern, hast du welche, dass die Leute oft so gezögert haben, gesagt, ja, ich habe da so eine Schwester, aber die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Also dass das oft gar nicht so, vor allen Dingen, wenn es konflikthafte Beziehungen oder ungelöste Beziehungen waren, die nicht eng waren, dass das so im toten Winkel liegt. Und über viele Jahre man merkt, okay, das beeinflusst mich, vielleicht auch, ich muss mich davon abgrenzen, aber nicht richtig hinschaut und auch nicht sieht, was sind das eigentlich für Menschen, was war das für eine Beziehung als Kind, was hätte das heute vielleicht für ein Reichtum. Und ich glaube, dass das insofern etwas ist, was einen wirklich das Leben lang immer wieder begleitet, wenn man selber so auf sich selber schauen will oder sehen will, warum habe ich da und da in der vielleicht selbstgewählten Beziehung so und so reagiert, dass dann wieder diese alten Rollen Erfahrungen plötzlich an die Oberfläche kommen. Mhm.
Dazu passt vielleicht eine E-Mail, die wir bekommen haben. Frau Ziller hat uns geschrieben, sie schreibt, Eltern leiden sehr darunter, wenn sie erkennen, dass sich die erwachsenen Kinder auseinanderleben und nicht mehr vertragen. Und sie fragt, wie sinnvoll ist es, die Kinder zusammenzurufen und mithilfe eines Mediators alte Verletzungen aufzuarbeiten und den Familienfrieden wiederherzustellen? Herr Kasten, vielleicht eine Frage auch an
Sie.
Ja,
das passiert. Ich habe neulich in einer großen Tagung teilgenommen. Da ging es um Testamentsvollstrecker und deren Erfahrungen und deren Umgang mit dieser Option Mediatoren. Wenn es ans Erben geht, dann beginnt ja oft noch, man kann fast sagen in schöner Regelmäßigkeit, das Hauen und Stechen zwischen den Geschwistern. Du bist immer bevorzugt worden. Eine ganze Kindheit und Jugend und unser Leben lang, und jetzt sollst du auch noch das Sahne-Stückchen kriegen. Also diese Geschichten, dass alltägliche Nicklichkeiten, die unter den Tisch gekehrt worden sind, plötzlich ich habe ja von Beuleteppich und einer Tretmine, die explodiert, vorhin im Bild gesprochen, das ist ganz, ganz häufig zu beobachten. Deswegen kann ich eigentlich meinen pädagogischen Zeigefinger gar nicht oft genug erheben, um zu sagen, Geschwisterbeziehung ist ein hohes Gut, an die Adresse der Eltern gerichtet, aber auch an die Adresse der heranwachsenden Geschwister, die ja auch ein Stückchen ihre Beziehung selbst schmieden, gerichtet. Hütet sie und hegt sie und reflektiert sie und tut euren Teil dazu bei, dass sie sich harmonisch konstelliert. Man muss zum Teil zu Kompromissen bereit sein. Und wenn man das nicht ist, dann steht man manchmal, und gerade dann in so Situationen, wo es zum Beispiel um die Pflege der alten Eltern geht. Wer macht das? In der Regel, wenn es die gibt, die ältere Schwester und die geografisch nah dran ist. Aber da kann auch Zoff aufbrechen und da kann es dann auch zu einem Hauen und einem Stechen kommen und da können Geschwisterbeziehungen dran zerbrechen. Also miteinander reden, miteinander sich versuchen, ins Benehmen zu bringen.
Das hat Maria Wilburger aus Biberach möglicherweise auch getan, die uns jetzt am Telefon zugeschaltet ist. Hallo, Frau Wilburger.
Hallo.
Frau Bilburger, Sie haben drei Schwestern.
Ich habe drei Schwestern, ja. Eine ist 2 Jahre jünger und die anderen sind etwas älter. Genau.
Sie haben die berühmte Sandwich-Position dann sozusagen.
Ja, genau.
Wie haben Sie die erlebt?
Nicht schlecht. Also es ist eh so, dass wir Jüngeren gestritten haben und die Älteren. Und dann gab es schon mal so Koalitionen, aber alles in allem war das eine schöne Kindheit.
Hat sich dieses Geschwisterverhältnis verändert im Laufe der Zeit?
Klar, also im jugendlichen Alter und später, als alle Familien gegründet haben, haben wir uns nicht mehr so viel gesehen, aber an Familienfesten immer. Ich muss dazu sagen, unser Vater ist sehr jung gestorben. Meine Mutter war dann alleine mit uns, macht vielleicht auch was aus, ich weiß nicht. Mhm. Und mussten uns immer schon gegenseitig unterstützen. Und jede hat natürlich ihre Rolle. Und es gab auch Eifersucht, es gab alles, was es gibt, denke ich, unter Geschwistern. Aber wir verstehen uns gut und wissen auch, wir können uns hundertprozentig aufeinander verlassen.
Haben Sie dafür bewusst was tun müssen? Ist nur im Laufe der Zeit, man wird erwachsen, man sieht das anders, die Streitigkeiten aus der Kindheit, das Marzipanschweinchen, was wir vorhin gehört haben, das weggegessen wurde. Sagt man einfach, okay, da wächst man raus oder muss man auch aktiv etwas tun für diese Geschwisterarbeit, wie Herr Kasten, Sie haben das vorhin zwar erwähnt. Mhm. Was haben Sie das auch gemerkt, Frau Wilburger?
Also ich denke, jede von uns kann schon gut reflektieren. Wir haben auch alle soziale Berufe. Aber unserer Mutter war das immer sehr wichtig, dass Harmonie ist. Wobei, bei Familienfesten gab es dann auch manchmal Diskussionen. Aber ihr war immer wichtig, dass man gut auseinandergeht und ja, nie der Kontakt verloren geht. Aber so richtig aktiv würde ich jetzt sagen, wir haben das in uns einfach. Ja, jetzt bei uns. Genau.
Und jetzt haben Sie selber auch Familie und Kinder.
Ja, genau. Ich habe 2 Kinder. Meine Schwestern haben auch alle Kinder. Gestern hat meine nächste Schwester ein Enkelkind wieder bekommen, als die Familie wächst und wächst. Und ich muss sagen, all unseren Kindern ist es sehr wichtig, dass wir uns an Weihnachten alle sehen. Das ist immer ein großes Fest. Die haben das auch als hohes Gut. Die Familie und die Geschwister vor allem. Mhm. Ja, und das finde ich sehr schön.
Ja. Danke für Ihre Erfahrung und ich wünsche Ihnen, dass Sie viele Weihnachten mit diesen schönen Geschwistererfahrungen noch vor sich haben. Danke, Frau Wilburger, dass Sie angerufen haben. Und jetzt ist Herr Bowe aus Stade. Oder Bowe? Ich weiß gar nicht, am Telefon.
Das ist richtig, Herr Bowe, genau. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch.
Es geht darum, dass ich mit meiner Frau zusammen, wir haben 2 Kinder, jetzt im Alter zwischen 13 und 11. Und als unser Erstgeborener, der Sohn, eben halt geboren wurde, war er natürlich dann irgendwie, als das Geschwisterchen kam, natürlich ambivalent, nicht? Das ist klar. Und wir hatten dann eben halt zu einem Trick gegriffen und hatten, als er 2,5 war, kam eben das Geschwisterchen, die Schwester eben zur Welt und haben dann gedacht, die Kinder sind ja, beseelen ja viele Dinge. Und man kann eben halt Stofftiere und so weiter zu den Kindern sprechen lassen, aber genauso gut können wir auch das kleine Schwesterchen zu dem Jungen sprechen lassen. Mit 2,5 versteht er ja auch schon sehr gut die Sprache, soweit. Jedenfalls trat er dann ja auch an die Wiege und wir haben dann eben halt mit einer gewissen verstellten Stimme, Kinderstimme, zu dem Bruder gesprochen, als wenn eben halt die Schwester zu dem Bruder spricht. Und so sagt sie, hallo, mein Bruder, ich bin so froh, dass es dich gibt und es ist so schön, dass ich einen großen Bruder habe. Und das hat schon auch eben halt Auswirkungen gehabt, nämlich so dergestalt, dass sie bis heute eigentlich ein tolles Paar sind soweit, dass sie sich gegenseitig wirklich sehr respektieren und stützen.
Ja,
das auch mitunter gegen die Eltern natürlich jetzt in dem Anfang der Pubertät, aber sie halten dann eben halt auch sehr gut zusammen.
Und das hat gewirkt, diese Methode, irgendwann konnte ja die Schwester auch selber sprechen.
Genau, und es war immer wieder klar, die haben viel zusammen gespielt, auch eben halt in dieser Phase, als sie Kindergarten und Grundschule waren. Und jetzt mit der Pubertät geht das so ein bisschen in andere Richtung, dass sie eben halt sich unterscheiden. Aber immer noch eben halt sehr respektvoll miteinander umgehen. Und und wir führen das nicht zuletzt auch darauf zurück, dass eben die Schwester ihrem Bruder von Anfang an gesagt hat, dass sie ihn mag und der Bruder sich dann auch nicht als Konkurrenz oder eine Konkurrenz empfinden musste an der Schwester.
Wunderbare Idee.
Ja, das kriegt genau. Ihr viel Applaus, Herr Bohl. Das zeigt ja auch, dass Eltern durchaus Einfluss haben auf das Geschwisterverhältnis. Also wie die sich, was kann man da machen? Herr Bohl, Sie haben uns einen ganz tollen Hinweis gegeben. Mhm. Haben Sie auch
gedacht, als kleiner Tipp für andere Eltern, die denken, wie kann ich jetzt meine Kinder mehr zusammenbringen und untereinander eben halt den Respekt fördern und eben halt die Zuwendung zueinander herstellen.
Wunderbar, danke ganz herzlich für diesen Hinweis. Mhm. Das heißt, man sollte gewisse Dinge vermeiden und gewisse Dinge kann man, so wie Herr Bohl es gemacht hat, auch ganz bewusst einsetzen, um das Verhältnis der Geschwister zu fördern. Man hört ganz oft, man sollte diesen Geschwistern nicht unbedingt so feste Zuschreibungen geben. Du bist der technisch Begabte, du bist die Kreative. Das ist eher ungünstig. Herr Carsten, ist
ja, das... Ja, unbedingt. Also da, die Eltern, die da attribuieren, starre Rollen zuweisen, fürchterlich. Die können wirklich die Qualität der Beziehung ins Negativste überhaupt bringen, mit diesen ständigen Zuordnungen. Ich vermute, die Trennung meines Bruders von ihm vollzogen, hängt ein Stückchen weit auch damit zusammen, dass unser Vater bis in sein hohes Alter immer, er war viel bei mir und hat viel in seinem Zimmer dann sinniert und dann kam er regelmäßig runter und dann war seine erste Rede, können wir nicht mal den Kleinen anrufen? Der Kleine war damals schon 56 Jahre.
Und wollte also nicht länger der Kleine sein, verständlicherweise.
Ja, genau. Und er musste raus und ich habe möglicherweise zu wenig dazu beigetragen, ihn quasi aus der Rolle des Kleinen zu entlassen. Aber 4,5 Jahre Altersunterschied kann man nicht wegleugnen und das sich vergleichen, das passiert halt. Ne? Das ist das Schicksalhafte zwischen Geschwistern.
Frau Sitzler, das kennen Sie auch, diese Rollenzuschreibung?
Ja, das kenne ich sowieso natürlich durchs Erleben. Ich habe es durch das Buch tatsächlich nochmal in einer verschärften Weise gesehen, weil das tatsächlich auch zu gewissen Konflikten in den Geschwisterbeziehungen geführt hat. Die konnten das natürlich vorher lesen. Es gab mit meiner älteren Schwester tatsächlich ein Konflikt deswegen, als das Buch veröffentlicht wurde. Und ich habe es mir dann so erklärt, dass das auch etwas mit der Deutungshoheit zu tun hat. Weil ich sozusagen als jüngste Schwester, die eben auch noch 10 Jahre jünger ist, also eindeutig wirklich ganz viel nicht konnte, was sie schon konnte über ganz viele Jahre. Das hat sich so als Muster fortgesetzt. Und dann plötzlich sozusagen sich die Rollen umdrehen und ich halt die bin, die die Geschichte der Familie erzählt. In gewisser Weise. Und damit es sich das Wort nimmt und die Deutungshoheit nimmt über eine Beziehung, über eine Familie, ob das so beabsichtigt war oder nicht. Das ist einfach so, wenn man so eine Geschichte aufschreibt. Und das, glaube ich, also würde ich heute aus der Rückschau so sagen, hat die so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, weil das einfach ein ganz unerwarteter Rollenwechsel war in gewisser Weise. Und das hat dann im realen Leben, das ist natürlich fiktionalisiert im Buch, aber im realen Leben dann schon dazu geführt, dass man das praktisch nachholen musste. Also dass man sich aus dieser Kinderrollen, die größere, die kleinere, in so eine Erwachsenenrolle transformieren musste, befreien musste und auch sich sozusagen auch in gewisser Weise nochmal neu kennenlernen als Erwachsene, die mittlerweile beide zwar immer noch natürlich diesen Altersunterschied haben, aber der spielt ja nicht mehr so eine große Rolle eigentlich als erwachsener Mensch.
Da begegnet man sich mehr auf Augenhöhe.
Genau, oder es ist zumindest eine Möglichkeit. Aber das muss man erarbeiten, auch unter Geschwistern. Das ist nicht, sonst ist immer noch eben der 80-Jährige ist immer noch der Kleine, wenn der andere 82 ist, wenn man das nicht aktiv erarbeitet.
Mhm. Ja. Und jetzt begrüße ich am Telefon Frau Irmela Schmitz. Guten Morgen, Frau Schmitz.
Guten Morgen.
Frau Schmitz, Sie sind 25 Jahre alt, lese ich, und Sie haben Erfahrungen als Mitglied einer Patchwork-Familie. Welche sind das?
Ja. Ja, also ganz chaotische, aber auch ganz fröhliche und ganz positive Erfahrungen. Also ich bin ganz froh. Ich habe selber einen leiblichen großen Bruder, der ist von den gleichen Eltern, wie ich das bin, mit zweieinhalb Jahren Abstand, also dieses Idealbild. Bei uns kam es dann aber trotzdem zur Scheidung meiner Eltern und wir sind dann umgezogen und dann kam ein neuer Mann in das Leben meiner Mutter und in unser Leben. Der brachte dann Kinder in fast dem gleichen Alter mit, auch ein großer Bruder, auch eine kleine Schwester. Der große Bruder war dort etwa so alt wie mein leiblicher großer Bruder. Also die waren dann fast wie Zwillinge, 6 Wochen Abstand. Und dann noch eben eine Schwester, die ist 10 Monate älter als ich. Und zu dieser bunten Mischung kamen dann, als wir alle so zwischen 11 und 13 Jahren waren, dann noch 2 jüngere Geschwister dazu, noch 2 Schwestern. Die haben dann zu mir einen Abstand von 13 und 11 Jahren gehabt. Und ja, wir sind alle gemeinsam aufgewachsen. Also ich empfinde da auch sowohl meine Stiefgeschwister, auch Halbgeschwister und meinen leiblichen Bruder absolut gleichwertig so in der Geschwisterbeziehung. Und ja, also es war wahnsinnig schön. Ich habe das total genossen. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit und ich will es wirklich nicht missen jetzt.
Und genau. Das hat auch Ihr Bild von Familie so geprägt, dass Sie es auch sagen, ich möchte auch vielleicht Familie, verschiedene, mehrere Kinder, oder es kommt gar nicht so wichtig, dass Sie alle blutsverwandt sind?
Genau, also ich habe jetzt einen Partner, mit dem ich sehr, sehr glücklich bin. Ich wünsche mir sehr, dass das auch der Partner bleibt. Aber ja, ich möchte gern auch viele Kinder haben, oder ich habe jetzt bisher auch schon 2 Kinder, die bisher zumindest auch eine wirklich sehr, sehr schöne Beziehung haben. Also ich bin da sehr zufrieden. Eine 4-jährige Tochter und einen 1,5-jährigen Sohn. Und bisher ist das auch wirklich sehr schön. Ich bin da auch sehr bemüht, also auch wo es vorhin darum ging, dass man auch als Eltern was tun kann, bemühe ich mich auch, dass die Große sich jetzt nicht da verdrängt fühlt von dem neuen Mitbewohner sozusagen, und gucke halt einfach, dass sie auch gemeinsam Spaß haben kann, dass aber auch beide Kinder sich gesehen fühlen. Und ja, bei uns ist auf jeden Fall auch noch nicht Ende der Fahnenstange, also da sollen schon noch gern mindestens noch 1 kommen, und ja, wir genießen das sehr doll. Und die Tanten und Onkel sind jetzt natürlich auch ein sehr großer Wert für meine eigenen Kinder. Also, ja.
Wunderbar, das klingt nach einer großen und glücklichen Familie.
Das sind wir definitiv.
Vielen Dank, Frau Schmitz, dass Sie uns das geschildert haben. Und da kam gerade ein Aspekt zum Tragen, den uns Heide Sommer in einer Mail geschrieben hat. Sie fragt, ob die Geschwisterzahl 3 speziell ist, indem es immer 2 gegen 1 gibt, weil es sich zu dritt keine Koalition schmieden lässt. Darauf komme ich, weil Frau Schmitz ja angedeutet hat, vielleicht noch weitere Kinder zu bekommen. Gibt es so Geschwisteranzahlen, die tendenziell eher problematisch sind? Herr Kasten,
da ist schon was dran. Also diese ungerade Anzahl mit 3, das ist von Instabilität zumindest phasenweise gekennzeichnet. Das sprichwörtliche mittlere Sandwich-Kind hat ja strukturell aufgrund seines Alters die elterliche Zuwendung nie ungeteilt. Und das muss erstmal verkraftet werden. Und manchmal zeigen sich dann eben wirklich Defizite, Spannungen, Konflikte in der Familie, und unter Umständen muss dann sogar therapeutischer Rat herangezogen werden. Aber diese Chance, die mittlere Kinder haben, eben auch vermitteln zu können, zum Älteren und zum Jüngeren hin, ist auch nicht von der Hand zu weisen. Man spricht oft so von diplomatischem Geschick, was sich da entwickeln könnte. Nur gerade Geschwisterzahlen sind einfacher, weil sich da Bündnisse bilden, die immer Zweierseitschaften sind. Und das ist tragfähiger als wechselnde Bündnisse in einer Dreier-Geschwisterkonstellation, die immer wieder von Fragilität oder von vorübergehendem Charakter gekennzeichnet sind.
Sitzler, ist das auch, Frau Sitzler, ist das auch Ihre Erfahrung?
Jein, also ich finde einen Aspekt ganz wichtig, dass man nämlich sieht, neben der Rolle, die man hat, die Rollen, die man zugeschrieben bekommt, auch durch Geschwisterfolge, durch Patchwork-Erfahrung etc., hat man auch einfach einen eigenen Charakter, den man als Mensch schon mitbringt und der sich dann entwickelt. Und nicht, ich glaube, oder habe es auch selber so erlebt, nicht jedes älteste Geschwister hat automatisch diesen Führungscharakter oder hat Lust darauf oder kann das überhaupt. Es gibt auch mittlere Geschwister, die nicht diese klassische Sandwich-Rolle haben, die sie vielleicht gelernt haben, die sich aber sofort daraus befreit haben, in dem Moment, wo sie sich sozusagen selbst entwickeln konnten, schon in der Kindheit. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das nicht aus dem Blick verliert, dass auch in der Familie, auch wenn es Kinder sind, die ganz nah in wenigen Jahren voneinander entfernt geboren sind, sind es trotzdem total manchmal unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Charakteren, die genauso stark darauf wirken, wie ein Verhältnis sich entwickelt, ob man halt zusammenpasst oder nicht. Und es gibt einfach Leute, die kann man leiden. Das ist, glaube ich, draußen in der Welt so und das ist auch in der Familie so. Und es gibt Leute, die kann man nicht leiden. Und auch das kann manchmal im schlechtesten Fall in der Familie so sein, dass man einfach zum Beispiel mit Geschwistern bestimmten Personen nichts anfangen kann.
Mhm. So. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Die Gene spielen eine wichtige Rolle und im statistischen Durchschnitt haben Geschwister 50% gemeinsame Gene. Was aber nicht unbedingt heißt, dass sie sich als ähnlich erleben. Genau. Außerdem kann es passieren, dass Geschwister nur 10 oder 5% gemeinsame Gene haben und dass man dann von außen betrachtet, sich oft die Frage stellt, sind das überhaupt Geschwister?
So geht es einer Hörerin offensichtlich auch. Die hat uns nämlich geschrieben, was mich interessiert ist, wie es dazu kommt, dass sich Geschwister komplett unterschiedlich hinsichtlich des Charakters und Interessen entwickeln, obgleich man offensichtlich ja die gleichen Eltern hat und in ihrem Fall schreibt sie 16 bis 20 Jahre zusammengelebt hat. Müssten sich Geschwister nicht eigentlich viel mehr ähneln, als sie es durchschnittlich tun und kommt es für die Charakterentwicklung vielleicht weniger auf die Familie an als gedacht? Das ist natürlich auch die Frage, wird die Bedeutung von Geschwistern eher über- oder unterschätzt? Wie würden Sie das sehen? Ich gebe das mal in die Runde.
Frage an mich?
Ja, Herr Kasten.
Also da gibt es ja eine große, große Diskussion seit Jahrzehnten in der Geschwisterbeziehungsforschung. Salovey, der Klassiker, der vertritt holzschnittartig vereinfacht die Position, dass Geschwister uns essentiell prägen, dauerhaft und fürs ganze Leben. Dass also wirklich Persönlichkeitseigenschaften miterworben, mit in der bestimmten Position, die man einnimmt, sei es Erstgeborener, Sandwichkind oder Nesthäkchen oder mittleres Geschwister. Gegenposition, die Judith Harris, die sagt, Geschwister ist nur ein Ding. Wir verändern uns ein Leben lang mit dem Flüggewerden, mit dem das Elternhaus verlassen werden, immer wichtiger. Die Gleichaltrigen, dann kommen die Liebespartner, dann kommen die Beziehungen, die man innerhalb des Berufslebens hat. Und wir verändern uns ein Leben lang und nichts ist statisch. Und mit uns verändert sich auch unsere Beziehung zu den Geschwistern. Und das ist die moderne Position, der man eigentlich heute in der modernen Persönlichkeitsentwicklungspsychologie und auch in der Geschwisterforschung vorbehaltlos zustimmt.
Ich möchte an dieser Stelle ganz schnell noch Herrn Norman aus Hannover das Wort erteilen, der uns anruft. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber Herr Norman, Sie haben eine ganz spezielle Brudergeschichte.
Ja, das kann man sagen, weil ich meinen Bruder ein Leben lang gesucht habe, der mir abhandengekommen ist in der Endphase des Krieges. Und ich habe ihn im letzten Jahr wiedergefunden, das heißt also nach über 70 Jahren. Und wir stellen jetzt fest oder versuchen festzustellen, ob wir überhaupt Gemeinsamkeiten haben. Wir sind natürlich völlig verschieden aufgewachsen in das passt ganz gut zu dem Jubiläum des Mauerfalls, er in der DDR und ich hier im Westen. Wir haben aber festgestellt, dass wir uns mögen. Und das finde ich schon mal ganz enorm.
Das heißt, jetzt im Alter findet so eine Annäherung statt, die ja vorher gar keine Chance hatte.
Nein, wir haben uns ja nie wieder gesehen, seit 1944, 45. Ich bin 5 Jahre älter, er war noch ein Baby. Und wir haben auch keine gemeinsame Vergangenheit praktisch. Ich musste ihm also erklären, was Königsberg ist und welches herrliche Land das war und welche wunderschöne Stadt. Und da habe ich jetzt mit Büchern darauf hingewiesen, wo er herkommt. Und er hat mir viel aus seiner Geschichte erzählt, zum Beispiel darüber, er ist bei meinen Großeltern aufgewachsen. Und die habe ich ja auch vermisst.
Ja.
Und jetzt weiß ich einiges über sie und wie ein gutes Verhältnis, das sie zusammen hatten. Und das hat mich unheimlich getröstet. Ja. Das heißt, wir mögen uns.
Das ist schön, Herr Norman. Eine schöne Geschichte am Ende unserer Sendung, dass Sie uns die noch mitteilen durften und konnten. Vielen Dank all unseren Hörerinnen und Hörern und auch Frau Sitzler und Herrn Kasten für ihre Expertise. Lebenslange Verbundenheit, die Geschwisterbeziehung. Das war Thema heute unserer Lebenszeit. Nächste Woche heißt es an dieser Stelle Segen oder Fluch, das vernetzte Zuhause. Am Ende erteilen wir noch Kurt Tucholsky das Wort. Der hat nämlich einmal gesagt, Indianer sind entweder auf dem Kriegspfad oder rauchen eine Friedenspfeife. Geschwister können beides. In diesem Sinne Ihnen noch einen schönen Tag, wünscht Dörte Hinrichs.